Da sind wir zurück im Triathlon-Chat mit Nick und Nils und wir halten das Intro heute ganz, ganz kurz, weil wir sind natürlich, wie wir es letzte Woche schon angekündigt haben, mit Gast heute unterwegs und ja, ihr könnt es euch denken, Nils, wer ist da?
Er hat es tatsächlich geschafft, Mika Not. Er musste sich aus dem Medienrummel rausreißen, damit er bei uns zu Gast sein konnte und wir haben auch gar nicht lange Lust oder Zeit zu quatschen, weil wir beide so aufgeregt sind.
Ja, also schnell rein, wir holen Mika direkt dazu und dann schauen wir mal, was der Junge uns alles so zu erzählen hat.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich du für solltest Hawaii im Marketing anmelden. Arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Hier ist der Mann, der seinen Erfolg ganz klar mit Fourth in the World tituliert hat. Ich glaube mal, Mika Not, herzlich willkommen. Du bist kein Kerl der großen Töne, oder?
Moin. Nee, ich glaube es auch nicht so richtig. Also ich meine, Fourth in the World ist jetzt klingt jetzt schon ziemlich groß.
klingt richtig groß, wenn du mich fragst.
Also nehm ich erstmal. Und ja, ich sag mal, es entwickelt sich langsam immer mehr dahin. Ich bin ja auch noch relativ neu da. Mal schauen.
Absolut, ja, ja. Deswegen sind wir halt auch einfach richtig happy, dass du dir die Zeit nimmst, im Urlaub vor allem. Hast du jetzt eigentlich richtig Off-Season gemacht oder zwischendurch ja, dann noch immer ein bisschen was gemacht, morgens und abends?
Nee, also ich bin nur halt gewandert. Also ich habe jetzt hier auch gar keine Trainingssachen halt extra mitgenommen. Sind jetzt, weiß nicht, 10 Tage oder so seit dem Rennen. Und ich war noch 2 Tage danach in St. George. Und dann halt so eine Rundreise hier gemacht durch die ganzen Nationalparks. Und da habe ich nichts mit Triathlon trainiert, aber ich bin halt gewandert, so in Nationalparks mit meiner Mutter, mit der ich das hier mache. Und ich muss sagen, es ist auch so anstrengend irgendwie. Also Wandern finde ich so anstrengend. Von daher bin ich trotzdem jetzt froh, wenn ich hier in Deutschland bin. Und dann habe ich nochmal 2 Wochen Saisonpause, wo ich dann auch ein bisschen so nach Lust und Laune trainieren werde wieder. Aber ja, also es kribbelt noch nicht so richtig krass. Ich bin mit, das Wandern macht mich auch schon genug fertig erstmal.
Aber sag mal, wie oft musstest du dich in den letzten 10 Tagen morgens beim Aufwachen zwicken und drüber nachdenken, ob das jetzt Reality ist oder ob das doch alles nur ein Traum war?
Tatsächlich gar nicht so häufig. Also das war eher so, das ist dann schon relativ schnell angekommen. Zudem kommt noch dazu, immer wenn ich hier aufwache und aufs Handy schaue, es ist einfach das ganze Handy voller Nachrichten immer noch,
Ach,
was
krass,
halt echt
geil.
richtig cool ist,
Mega.
weil in Deutschland ist dann ja schon nachmittags. Und ja, da war auf jeden Fall echt für mich echt komplett neue Situation, halt einfach so viel Nachrichten und Anfragen und Aufmerksamkeit halt zu kriegen, aber alles halt super positiv. Also das probiere ich so gut es geht halt zu genießen.
Und dann nimmst du dir noch Zeit für uns. Sensationell.
Richtig cool.
Natürlich,
Ich habe auf jeden
natürlich.
Fall schon mal das Geilste, was ich gerade schon mal festgestellt habe, ist, wie spezialisiert dann auch anscheinend Triathlon doch ist. Ne? Rennt so schnell wie Blumenfeld beim 73, aber Wandern ist anstrengender.
Ja. Ja,
Also
ich schwimme.
das ist schon mal eine interessante Sache. Ja, lass mal, bevor wir jetzt hier über weiter Offseason und was du in den USA noch gemacht hast, weitersprechen, einmal über dein Rennen reden, weil ich weiß nicht, ob du das irgendwo gehört, mitbekommen, was sonst, sondern wir haben es so ein bisschen uns auf Instagram verabredet und quasi den deutschen Kommentar bei uns auf Insta mitgemacht und haben dann natürlich auch viel über dich geredet und gemutmaßt, wie es da ist mit Gustav Iden, ob du ihn fahren lässt, ob er zu stark ist, zu schwach ist, ob du nochmal nach vorne kommst oder ob die Gruppe von hinten kommt. So, da wollen wir natürlich jetzt mal die Insights von dir wissen. Also Schwimmen ist wahrscheinlich relativ klar, das war eine große Gruppe, aber ja, was ist dann passiert und wie ist dazu gekommen, dass du irgendwie mit Gustav zwischen der ganzen Schoße hingst, sag ich mal.
Ja, genau. Also wie gesagt, Schwimmen war relativ unspektakulär, aber ich habe natürlich euren Podcast mit Fred gehört. War echt ganz witzig, das zu hören, weil ich habe vieles wirklich gleich erlebt wie er. Also ich fand es halt auch, Schwimmen war für mich auch irgendwie komisch, weil man konnte nie wirklich mal chillen. Also es war immer irgendwie so ein Gekämpfe. Dann ist einer von der Seite nochmal so voreingeschwommen. Es war jetzt nicht einfach nur eine lange Linie, was so ein bisschen nervig war, aber ich meine, die Position beim Rauskommen war dann echt richtig gut, also irgendwie als 10. oder so, also voll okay. Was mich dann auch selber ein bisschen überrascht hat, weil im Schwimmen echt, ich habe immer so gar keinen Plan, wo ich bin. Also ich hätte jetzt auch gedacht, so 30. hätte halt auch sein können, also durch die
Ah,
Dunkelheit.
krass. Ja.
Aber auch irgendwie, ja, kann ich das immer überhaupt nicht einschätzen. Aber ja, dann war ich halt happy, dass ich dann das Rad halt rausgeschoben habe und direkt neben mir Fred gesehen habe. Und ich glaube, oder nee, knapp hinter mir Gustav, der sich halt zum Glück noch Socken angezogen hat, sonst wäre der nämlich vorne raus gewesen. Und ja, dann halt aufgesprungen. Und dann war es halt wirklich so, dass vorne schon ich glaube, die waren da zu sechst, weg waren. Und dann quasi erst Gustav, Fred, dann ich war und dann hinter mir halt der Rest der Gruppe. Also da war halt noch eine lange Linie. Und dann hat Fred halt direkt Gustav überholt. Und da ja, bin ich halt dann nicht auch noch an Gustav vorbeigefahren. Also da war der Respekt auf jeden Fall echt noch ziemlich groß vor Gustav, halt so gerade nach dem, was er letztes Jahr abgefackelt hat. Also das war schon
Noch,
saukrass
ich
letztes
hoffe, ihr
Jahr.
habt dieses noch gehört.
Genau, und dann ging es halt 5 Kilometer erstmal ungefähr bis zum ersten Wendepunkt. Und da hat es halt Fred geschafft, sich so leicht von Gustav abzusetzen. Ja, da hatte ich halt dann weder die Beine noch die Eier, um dann halt an Gustav vorbeizufahren und dann halt Fred hinterherzufahren. Ja, vielleicht wäre es möglich gewesen, aber es hätte halt auch komplett in die Hose gehen können. Also ich glaube, das war schon richtig so, wie ich es gemacht habe. Also ich bin halt hinter Gustav geblieben und habe halt erstmal nicht, also war super happy halt mit der Situation, dass ich überhaupt mit ihm mitfahren konnte. Und habe mir halt gedacht, okay, der will hier gewinnen, der wird schon wissen, was er macht und sich halt nach vorne orientieren und halt nicht wie Fred jetzt so mit so einer Hauruck-Aktion die Lücke zufahren, sondern ich dachte halt, Gustav macht es ein bisschen, bisschen gleichmäßiger und langfristiger, dass er vielleicht nach 15 Kilometer die Lücke zu hat, aber hat er halt leider nicht, sodass wir halt eine Zeit lang halt echt immer so mit 30 Sekunden hinter den hergehangen sind. Nur wir beide dann, weil wir dann am ersten Anstieg, so nach 8 Kilometern, dann die ist halt hinter uns oder hinter mir halt dann die Lücke aufgegangen, auf die große Gruppe. Und dann kam zwischendurch nur noch Magnus vorbei. Und also das war echt krass. Da hatte ich auch schon drüber geredet mit dem Kettenblatt von ihm. Und also ich habe das halt direkt zu spüren bekommen. weil es war halt echt so eine Stelle, da ging es halt nach dem ersten Anstieg war so eine Art False Flat für so 5 Kilometer. Und dann ging es 3-4 Kilometer runter und der hat quasi am Ende von dem False Flat hat der Gustav und mich überholt. Dann war leider noch Aaron Royal dazwischen, was so ein bisschen, da musste ich halt oder mussten die noch halt an dem vorbei und dann waren die halt auch in so einer Dreierreihe, quasi genau die Situation, wo auch Sam dann die Penalty bekommen hat. Ja. Und da fehlt mir halt echt noch komplett die Erfahrung, dass ich dann ziemlich verunsichert war, okay, gehe ich da jetzt schon auch halt schon daneben oder warte ich lieber, habe ich ein bisschen gewartet und da hatte ich quasi eine Lücke zu Gustav und Magnus, als ich dann an Aaron vorbei war und das waren dann die härtesten 5 Minuten im Rennen, als es dann eben dieses leichte Bergab ging, mit so 70 ist man da halt gefahren und ich habe halt vorne gesehen, Magnus, der fährt halt noch eine 90er Frequenz und ich hatte halt irgendwie 110 und habe dann halt in dem Stück wirklich alles investiert, um halt wieder an Gustav ranzukommen, weil ich habe gesehen, okay, wenn jetzt Gustav bei Magnus dran bleibt, dann bin ich gleich komplett im Niemandsland und habe da halt alles investiert, um dann Gustav letztendlich wieder zu kriegen und zum Glück konnte er nicht mit Magnus mitfahren und da war ich halt wieder mit Gustav zusammen, musste dann im Anstieg ein bisschen durchatmen erstmal wieder, also echt komplett konträr zu dem, was ich mir halt eigentlich vorher halt überlegt hatte, weil das war eigentlich eine Passage, wo ich dachte, okay, da kann ich mal ein bisschen durchatmen, aber war gar nicht der Fall. Genau, und dann waren wir für Kilometer 20 ungefähr, als ich dann wieder Gustav hatte und ab da wurde es dann ein bisschen entspannter, dass ich dann halt erstmal 20 Kilometer einfach nur Gustav gefolgt bin, aber wir leider ziemlich viel Zeit dann auch schon verloren hatten.
Ja, super spannend. Hattest du nicht vorher im Kopf, dass du vielleicht oder zwischendurch dann mal schiss, dass Gustav vielleicht doch müde ist nach Hawaii, wo du dann sagst, ja, du hast gehofft, der fährt dich langsam ran, was ja auch nochmal als Einwurf eben Fred im Podcast auch gesagt hat, was ja interessant war. Er wollte nicht das machen wie in Edmonton, dass er die Gruppe ranfährt, sondern der hat ja dann die Attacke gesetzt, wie du auch gesagt hast, da wolltest oder konntest du nicht mitfahren. Das ist ja genau das, was Fred auch erreichen wollte. Das heißt, der ist da auch ein bisschen drüber gegangen. Wenn man jetzt dann noch vor allen Dingen von dir hört, dass du da, wo Magnus vorbei ist, auch nochmal drücken musstest, kann man sagen, ja, hättest du vielleicht besser direkt am Anfang mal einmal drauf gedrückt und wär's auch in der Gruppe gewesen. Aber hätte. Mega interessant, das von dir so zu hören, weil das alles, das, was du jetzt erzählt hast, hat man überhaupt nicht gesehen oder mitbekommen im Livestream. Also völlig, völlig neue Infos. Nochmal zurück zur Frage, ob du nicht Schiss hattest, dass Gustav irgendwie dann, wie es dann auch gekommen ist, doch nicht so viel Druck hat nach Hawaii.
Ja, das ist mir dann in dem Stück quasi von Kilometer 20 bis 40 oder 45 langsam bewusst geworden. Ich habe gesehen, okay, der wackelt ziemlich viel auf dem Rad, so irgendwie der sitzt nicht konstant, immer rutscht er nach hinten mit dem Sattel oder macht den die Beine so breit, so wie Sanders. Und geht auch häufig eben schon bei, weiß ich nicht, 28 km/h im Basebar, wo man ja auf jeden Fall noch in Aero-Position bleiben muss. Und was ich halt dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel gemacht habe, war mir halt den Kurs sehr genau anzugucken. Also ich war halt schon 3 Wochen vorher in St. George und bin den Kurs sehr, sehr häufig halt gefahren, habe da auch die ganze Intervalle gemacht. Also habe jetzt nicht mehr wie sonst einfach, wenn ich, weiß nicht, Schwellenintervalle gefahren bin oder so, die halt einfach nur auf den Wattmesser geguckt und halt möglichst konstant gefahren, sondern bin halt auf der Strecke einfach so, Ride for Speed halt einfach, also mit, bin da bestimmten Leistung halt jetzt nicht die möglichst konstant fahren, sondern halt so schnell wie möglich halt zu fahren. und wusste dann dementsprechend genau, okay, wo musst du ein bisschen drüber gehen, also wo lohnt es sich, wo nicht. Habe das halt auch richtig getestet, so, okay, wie ist, wenn ich da 50 Watt drüber gehe, wie ist, wenn ich nur 20 Watt drüber gehe, was macht das für einen Unterschied und ja, wie kann ich das da halt auch ja, verkraften oder halt wie kann ich das dann verstoffwechseln, wenn ich halt mal drüber gehe und dann, wie lange muss ich dann wieder drunter gehen, um das halt dann wieder auszugleichen. Und wusste dann dementsprechend genau, so müsste ich eigentlich fahren und habe dann und weiß natürlich auch, dass Gustav eigentlich super smart halt fährt und sowas halt auch richtig gut kann, weswegen er, glaube ich, halt letztes Jahr hier auch so die so richtig auseinandergenommen hat. Also ich glaube halt einfach, dass er an den richtigen Stellen halt die Attacken gesetzt hat und sowas. Aber ja, ich habe jetzt halt dieses Jahr gemerkt, okay, er macht halt das irgendwie nicht. Genau, er geht früh aus dem Sattel. Ja, dann ist mir halt bewusst geworden, okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Aber eigentlich war ich halt immer noch happy, weil ich wusste, okay, wir sind jetzt Position 6 und 7. Das ist eigentlich richtig gut. Ich wusste, dass ich im Laufen gut drauf bin. Und da war halt echt so in mir so, war halt so, okay, entweder riskiere ich jetzt nochmal was und gehe an ihm vorbei. Oder ich gehe halt die Sicherheitsvariante und bleibe halt einfach hinter ihm. Aber ja, dann nach 45 Kilometern habe ich da halt auch den Abstand nach vorne bekommen. Das war dann eine Minute 45. Und die Minute 45 haben wir halt eigentlich alles auf den, oder von der Minute 45 haben wir, davor waren es halt nur 30 Sekunden. Das heißt, wir haben über eine Minute jetzt innerhalb von 20 Kilometern verloren. Und ich habe mich noch echt gut gefühlt, konnte auch gut verpflegen und so und dachte mir, okay, jetzt probierst du es halt mal vorbei. Und habe mir wirklich in dem Moment, als ich ihn überholt habe, gedacht, Kacke, war das jetzt wirklich smart oder war das jetzt dumm so?
Also ich war ganz echt, kurz, ganz kurz, sorry, dass ich einhake, Mika, weil das interessiert mich, wie waren denn deine Werte zu dem Zeitpunkt? Also als du so dahinter hing und ja den Respekt hattest und wusstest, du bist jetzt hier in einer eigentlich ganz guten Position, war es denn da so, dass du deutlich unter den Werten warst, die du im Training herausgefunden hast und gedacht hast, okay, ich spare jetzt hier Energie? Oder war es so, dass ihr eh in den Werten unterwegs wart, die du dir schon vorgenommen hattest vorm Rennen?
Weiß ich nicht, weil ich habe im Rennen nicht auf dem Wattmesser geguckt. Also ich hatte nur Speed, Zeit und halt Distanz drauf. Und ich habe bewusst halt nicht auf die Watt geguckt, weil ich mir halt gedacht habe, es hilft nichts. Also du musst da jetzt mitfahren bei Gustav. Also ja. Ich habe natürlich auch einen Screen, wo die Watt halt auch drauf sind und habe da halt direkt am Anfang entschieden, als halt die Rennsituation so war, wie sie war, okay, du guckst jetzt nicht auf die Watt, sondern halt einfach fährst so schnell es geht. Was auch im Nachhinein richtig war, weil die Werte waren wirklich ziemlich hoch und nochmal echt höher als im Training, als ich halt so gedacht hatte. Also so zum Beispiel da am Anfang hatte ich die erste halt bis zum Fuß vom ersten Anstieg quasi hatte ich glaube ich 350 Watt. Das waren dann so 15 Minuten würde ich mal schätzen. Dann halt den ersten Anstieg hoch, 5 Minuten irgendwie 385 Watt und dann halt oben nicht, wie ich im Training geplant hatte, jetzt mal irgendwie 300 Watt oder so, sonst ging dann mit 350 Watt weiter und dann kam diese Abfahrt, wo ich halt auch noch Vollgas fahren musste und da hatte ich zum Beispiel mal eine Stelle, wo ich 2 Minuten 400 Watt mit 108er Trittfrequenz fahren musste, also was halt auch so richtig reinhaut und und das Gute war halt, ich habe das nicht gesehen.
Das war dann das Ditlef-Ding, ne? Wo der genau, vorbei ist mit seinem 100er, 8000er Kettenblatt oder was haben wir noch gesagt. Genau. Ja, Wahnsinn. Boah, das sind mal Werte.
Ja, und da war ich halt froh, dass ich weder die Watt gesehen habe, noch die Herzfrequenz. Ja, also Herzfrequenz hatte ich auch gar nicht um. Aber wie gesagt, ich habe mich einfach gut gefühlt so. War dann quasi ein... Ich glaube, das war halt gut, weil ich glaube, hätte ich die Werte gesehen, hätte ich dann so in mich reingehört und so gedacht, okay, es müsste eigentlich wehtun oder ich hätte mir eingeredet, es tut jetzt weh, weil ich halt mich nur aus dem Training kenne. Ja, und das ist halt generell so, dass ich da im Wettkampf immer noch mal deutlich was drauf tun kann, habe ich jetzt halt so gemerkt und im Training jetzt nicht halt so die Überwerte habe oder mich da jetzt auch selten so richtig gut fühle, aber im Rennen halt irgendwie dann schon und deswegen habe ich mir halt dann gedacht, auch schon vor, also ich habe es mir ja auch schon vorher überlegt, dass ich so mache ja, halt dann gedacht, ist halt Racing, ist was ganz anderes als Training und ja, dann interessiert ja auch keinen, wie viel Watt ich trete, sondern Hauptsache, ich komme halt nach vorne oder bin halt so schnell wie möglich und genau, hatte
ja, mega, hatte mega
also,
spannend.
Hatte also nicht die Watt drauf, Hab mir ein paar Mal gedacht, okay, soll ich mal gucken, weil es wäre ja nur ein Screen weiter gewesen, aber habe es halt echt gelassen. Und erst als ich dann an Gustav vorbeigefahren bin, habe ich mir die Watt anzeigen lassen, aber auch jetzt nicht die Durchschnittswatt, sondern immer nur halt 3 Sekunden, weil, also um jetzt weiterzugehen quasi im Rennen, als ich ihn überholt habe bei Kilometer 45, kam so ein 15 Kilometer Flachstück und dann kam der Snow Canyon. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch ordentlich Respekt vor Gustav und dann war quasi mein Ziel, okay, jetzt mache ich mal Führungsarbeit im Flachstück, dass er sich vielleicht ein bisschen erholen kann. Und er mich quasi oben am Snow Canyon wieder überholt, dass ich in die Abfahrt hinter ihn gehen kann, weil dann mit 75 km/h hast du ja auch bei 20 Meter noch übelst den Vorteil. Und ich wusste, dass er die letztes Jahr, hat er nur in der Abfahrt, ich glaube über 30 Sekunden auf die Gruppe hinten gut gemacht, obwohl er alleine gefahren ist. Das heißt, auch da ist er letztes Jahr richtig smart gefahren und ich dachte, das kann ich jetzt vielleicht nutzen. Und wollte dann quasi das Flachstück so fahren, dass ich im Snow Canyon wieder eine Attacke von ihm mitgehen könnte, wenn er dann attackieren sollte. Und da bin ich halt dann nach Watt gefahren. Ich bin dann möglichst konstant, also 330 Watt gefahren. Da wusste ich, dass ich das, dass ich mich da jetzt ein bisschen erholen kann, aber trotzdem auf jeden Fall nicht so viel Zeit nach vorne verlieren werde. Und genau da habe ich halt auf Watt umgestellt. Aber im Snow Canyon habe ich dann wieder die Watt weggenommen und bin einfach so schnell es geht halt hochgefahren.
Aber hast du da realisiert, dass er schon gar nicht mehr an dir dran war? Oder hast du das dann noch gar nicht mitbekommen?
Kurz vor dem Snow Canyon habe ich es gesehen. Also da war einmal so ein Wendepunkt, 3 Kilometer vorher. Da habe ich gesehen, er ist ein bisschen, vielleicht so 40 Meter. Da hatte ich mich schon gewundert. Mal gucken. Und im Snow Canyon, als ich dann mal in Basebar gehen konnte, habe ich mich dann mal umgedreht und wusste dann, okay, jetzt wird es wirklich ein einsames Ding. Was mich auch dann echt im Rennen auch ein bisschen überrascht hat, weil ich das auch so gar nicht erwartet hatte, dass ich dann so komplett allein fahren werde. Ich hatte auch noch nicht mal mehr ein Motorrad und bin da halt die letzten 30 Kilometer war ich komplett alleine. Aber war da umso glücklicher, dass ich halt die Strecke so gut kannte und halt wusste und dann halt nicht mehr nur reagieren konnte, sondern halt auch agieren konnte und halt da wusste, okay, die Abfahrt kann ich ganz genau, wo kann ich wie lange oder wo muss ich wie lange drücken, wo kann ich Aero, also super tacken. Es hat irgendwie einfach Bock gemacht, so im Rennen schon.
Und war das auch so ein Kick, als du gemerkt hast, dass du da gerade den aktuellen Kona Champ und Titelverteidiger abhängst? Ich meine, das macht ja auch was mit einem, so wie du vorher halt respektvoll dich zurückgehalten hast und dann denkst du auf einmal, okay, ich fahre jetzt mal vorbei, was ich auch sehr cool finde, alleine die Aussage, dass er sich auch mal ein klein bisschen erholen kann, das zeigt ja dann auch, wie, also alles, was du bisher erzählt hast, eine unglaubliche Cleverness im Rennen, da gehen wir sicherlich später noch mal ein bisschen ein.
Definitiv, da müssen wir noch weiter drüber reden, weil ich meine, ich höre hier einfach nur staunend zu gerade, kommen wir gleich drauf.
Ja, das steht
erstmal weiter im Text hier.
Steht auch schon auf der Liste, aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie war so dieses Gefühl, als du dann halt einfach gemerkt hast, du droppst jetzt, Gustav, das ist ja schon etwas, ja, das macht ja was mit einem, in deiner Position jetzt.
Ja, absolut. Trotzdem, ehrlich gesagt, konnte ich es nicht so richtig genießen, weil mir da schon klar war, okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Also ich konnte es mehr genießen, dass ich mit ihm mitfahren konnte am Anfang, das habe ich einfach richtig gefeiert, so erst als Fanboy, weil ich habe mir das Rennen halt letztes Jahr so häufig angeguckt, wie er halt da gefahren ist und sowas und jetzt natürlich auch jetzt gerade kürzlich mit Hawaii und sowas, habe ich es einfach übelst gefeiert, dass ich da halt mit ihm fahren konnte und ihn halt so ein bisschen beobachten, aber als ich ihn dann abgehängt habe im Snow Canyon, war ich eigentlich gedanklich schon wieder so, okay, wie kann ich möglichst vorne jetzt noch welche einholen, wer ist vorne, wer war da nochmal, wie läuft der und so, also habe ich dann Gustav eigentlich schon relativ schnell abgehakt, und habe mich halt eher schon wieder auf die vorne konzentriert und es ist jetzt eher so im Nachhinein, dass ich halt einfach cool finde, so auf Bildern jetzt mal ein Bild zu haben, wo ich so vor Gustav war. aber also in dem Moment war ich schon wieder halt eher im Rennen halt in der auf der Laufstrecke, sag ich mal.
Brutal, also das ist wirklich, bevor wir zum Laufen kommen, ich habe natürlich auch dein Insta-Feed nochmal durchgescrollt und das erste Mal bist du mir letztes Jahr in St. George aufgefallen. Beim 11. Platz, also habe natürlich vorher schon den Namen gehört und dein phänomenales Debüt beim 73 Les Sables, also sowas registriert man dann natürlich schon, aber so bewusst im Rennen wahrgenommen war dann wirklich letztes Jahr in St. George und ich fand das schon extrem Ja, beeindruckend, aber einfach auffällig, wie analytisch du das Rennen schon beschrieben hast. Also wo du dann auch so mit deinem Platten beschrieben hast und auch diese Situation, die du jetzt auch schilderst, gehe ich da mit, gehe ich da nicht mit. Und das finde ich unfassbar, wie du halt mit 22 Jahren, gerade auch, du hast selber gesagt, dir fehlt noch die Erfahrung in diesen Rennen. Und ich meine, wir kommen da später nochmal zu. Ich glaube, das war jetzt deine fünfte 70-3-Distanz. Das sollte man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder vierte sogar erst. Aber nee, ich glaube, die fünfte war es.
Fünfte, ja. Fünfte.
Also so richtig viel Rennerfahrung ist völlig okay, dass die noch nicht da ist. Und trotzdem bist du halt so unfassbar abgeklärt. Also in dieser Situation, wo du ja kurz mal 10 Minuten lang Richtung 400 Watt fährst, da dann einfach wirklich noch so eine Birne zu haben, das finde ich unglaublich faszinierend. Also brutal.
Ja, danke.
Ich hake mal schnell ein. Ist das was du mit irgendwie Coach, Betreuern, sonst was besprichst, wie du dann reagierst? Also dass du halt auch im Rennen bewusst Watt wegschaltest, zuschaltest, dir den Kurs so oft anguckst, dass du genau weißt, wie was ist? Oder ist das, dass das irgendwie von dir selber kommt, weil du gesehen hast, Gustav hat irgendwie letztes Jahr was aufgeholt, du hast dir 30 Mal das Rennen angeguckt und dann für dich entschieden, ich gucke mir die Strecke jetzt ganz oft an und probiere Dinge aus? Und also wie gehst du daran, dass du mit 22 so krass auf der Höhe bist? Also das ist ja im Rennen, wie du dann umschaltest, wie du was nutzt und wie du jetzt auch drüber sprichst, habe ich selten von irgendeinem Profi so in der Art und Weise gehört, der vielleicht auch schon 35 ist und gefühlt 573 Rennen gemacht hat.
Ja, gute Frage. Habe ich so auch noch gar nicht richtig drüber nachgedacht. Also ich glaube schon, dass es viel einfach Typsache ist und so, dass ich einfach halt so bin. Was aber auf jeden Fall auch der Fall ist, dass Benny, also mein Trainer aus Darmstadt, so mir sehr viele Freiräume da, sage ich mal, halt gibt, also sowohl im Training als aber halt auch im Rennen. Also so die Rennbesprechung war jetzt eigentlich nur, dass er meint, so vertrau auf dein Gefühl, das hat immer geklappt. Er weiß halt, dass ich auch super, dass ich selber halt super da so drin bin und mich selber halt da ja halt extrem reinfuchse und halt alles analysiere und sowas und den Kurs halt vorher auch irgendwie im Internet mir halt nochmal ganz genau angucke und sowas. Das weiß er halt und gibt mir dann quasi auch so das Selbstbewusstsein, dass ich mir einfach selber vertrauen soll. Und genau dann ist es einfach, ja, wie gesagt, glaube ich, ja, Typsache, was jetzt, was dann, also schwer zu beschreiben, aber das habe ich jetzt gerade irgendwie in den letzten Wochen so gemerkt. Ich sag mal, ob man jetzt halt eher so ein Racer ist oder halt nicht. Also ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben, aber
nee, ich verstehe es voll. Also du bist einfach analytisch.
Ich glaube, Mika, du bist ein Racer. Also das können wir definitiv schon mal festhalten. Also schon alleine die Aussage, ich realisiere im Rennen Werte, die ich im Training nicht schaffe. Ein klein bisschen kenne ich mich ja im Profisport mittlerweile auch aus. Ich glaube, das reicht schon, um zu wissen, dass man Racer ist und da ein Ausrufezeichen hinterzusetzen. Und ich glaube, die Ergebnisse sprechen auch für sich. Aber mega, mega spannend, dass du dir dessen auch gar nicht so bewusst bist, weil das ja einfach zeigt, dass das wirklich in dir schlummert und halt einfach auch ein Riesentalent ist. Klar kann man jetzt hinterher sagen, hättest du vielleicht in der einen Situation Eier zeigen können oder müssen, dann wärst du vielleicht aufs Treppchen gekommen oder Vize-Weltmeister geworden. Ich meine, man darf nicht vergessen, Christian Blumfeld ist 5 Sekunden nur schneller gelaufen als du. Also das ist, da kommen wir ja gleich zum Laufen. Das ist halt auch nochmal was man ein bisschen hervorheben sollte. Aber Riesentalent, also Riesentalent, Riesencleverness im Rennen. Und da würde ich mir auch, glaube ich, gar nicht zu viele Gedanken drüber machen, sondern das einfach mal als so gegeben annehmen und das Ganze perfektionieren.
Ja, also bei mir, ich kann super gut verstehen, was du gerade gesagt hast, dass dieses so Typsache, dass du einfach vielleicht so bist, dass du das dir Sicherheit gibt, aber was bei mir rauskommt oder rüberkommt, wie du eben erzählt hast, ist halt einfach, du hast unfassbar Bock auf die Sache, also auf die Sachen zu gucken. Ich meine, wenn du sagst, du hast das Rennen von Gustav oder letztes Jahr St. George dir x-mal angeschaut, du hast die Strecke x-mal angeschaut, also das ist ja auch so, ich glaube, das geht auch nur, wenn man einfach richtig Bock hat, da zu racen und auch irgendwie alles zu optimieren und alles getan zu haben, um irgendwie bestmögliches Ergebnis abzuliefern. Und ja, wenn man dann im Kopf das so noch zusammenkriegt und vielleicht so dieser in der Vorbereitung der analytische Typ ist, dann ist es, glaube ich, dann kommt sowas bei raus. Und was Nils gesagt hat, Wärst du da mitgegangen oder nicht? Wahrscheinlich steht das dann genau im Gegensatz dazu, ne? Wenn du weißt, ich bin bei Gustav Iden hinten dran und der hat hier letztes Jahr alle zerlegt und das hast du noch im Kopf, dann ist wahrscheinlich schwer zu sagen, ja komm, den lasse ich jetzt eben stehen und fahr vorbei. das passt dann, glaube ich, ganz gut zusammen.
Ja, aber auch da kann ich schon sagen, nächstes Jahr würde ich ja nicht mehr hinter ihm bleiben.
Ah, sehr gut.
Ja, aber dann kommen wir zu dem, was mich an dem Renntag wirklich sehr geflasht hat, einfach dein Lauf. Also ja, auch optisch sah das, fand ich, absolut am besten aus von allen, die da vorne gerannt sind. Der Battle war natürlich extrem faszinierend zwischen Bernd Knut und Christian Blumfeld. Auch die Attacken, die Bernd Knut gesetzt hat, also on home soil, also als US-Amerikaner da in St. George, da hat man auch gemerkt, der war richtig, richtig happy und richtig on fire, dass er endlich wieder mal bei einer 73-WM die Beine hat, die er sich gewünscht hat. Aber so von der reinen Ökonomie her, vom reinen Stil her, das sah schon wirklich brutal aus und beeindruckend, wie du da gelaufen bist auf dieser ja sehr anspruchsvollen Strecke. Das fand ich ganz witzig. Ich habe mir die Trimac-Interviews mit dir und Fred hintereinander angeguckt und dann warst du ja, oh, und dann ging's ja auf diesen Golfkurs und das hat so Bock gemacht, da rauf und runter und um die Kurven und ich habe mich so gut gefühlt. Und dann kam das Ding mit Fred, wo er meinte, boah, dann ging's da auf diesen scheiß Golfkurs und ich konnte nicht, wusste nicht, was ich für einen Schritt machen sollte. Und das war einfach total amüsant, das zu sehen, diese beiden Gegensätze. Also ich gehe mal davon aus, dass du schon, also man hat gesehen, es hat dir auch im Rennen richtig Spaß gemacht.
Ja, voll. Ab dem Moment, ab dem wir auf dem Golfkurs waren, hat es Spaß gemacht. So die erste Dreier in der Street hoch war semi-geil, also da hat es auch für mich ziemlich gezogen, zumal ich halt da noch nicht einschätzen konnte, wie schnell ich unterwegs bin. Also ich bin halt natürlich ohne Uhr gelaufen und hatte auch vor mir noch keinen, den ich groß sehen konnte. Irgendwann kam dann Micky Tarkold, aber da wusste ich halt auch nicht, okay, vielleicht hat er einfach hat sich völlig übernommen beim Radfahren, aber jetzt wie ich im Vergleich zu Fred oder zu den ganz vorne laufe, wusste ich halt da noch nicht. Und erst als ich auf dem Golfkurs war und mal so ein bisschen mal den Schritt wechseln konnte und halt auch andere Leute sehen konnte und gesehen habe, okay, die sehen nicht mehr so flüssig aus, da wusste ich dann, okay, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, was du jetzt gerade machst. Und ja, dann spätestens so, dass die Diagon Street dann wieder runter, wo also 1-2% bergab, das hat dann richtig Bock gemacht. Also wo es dann irgendwie gefühlt hat, von alleine gelaufen ist, mit so ein bisschen Vorlage, bin ich halt einfach dann so gefühlt da runtergerollt. Und ja, da wusste ich dann, okay, ist auch im Laufen habe ich auf jeden Fall einen richtig guten Tag. Und konnte dann echt einen richtig guten Rhythmus finden. Und auch da wieder hatte ich so das Gefühl, was ich im Training sehr, sehr, sehr selten habe, hatte ich vielleicht jetzt einmal, nämlich halt 2 Wochen vorm Rennen, also quasi als ich so 5-6 Tage von der Höhe, also vom Boulder runterkam, hatte ich auch schon mal einen richtig guten Tag, wo ich so eine Koppeleinheit gemacht habe. Und da hatte ich nämlich so das Gefühl, okay, ich kann pushen, ohne irgendwie keine Ahnung, krass außer Atem komme oder übersäue oder so, oder schwere Beine kriegt, sondern ich konnte einfach immer weiter draufdrücken. Und das war jetzt da halt auch der Fall. Und das hat dann halt so Bock gemacht auch wieder, dass ich einfach halt auch dann so das Selbstbewusstsein hat, okay, ich tue jetzt so, als ob es noch 5 Kilometer wären, obwohl es noch 15 waren oder so, und drücke halt einfach so doll drauf, weil ich weiß, es passiert eigentlich nichts. Ich meine, am Ende wurde es dann trotzdem sauhart und ist es dann schon, habe ich es dann schon auch übelst gemerkt, aber einfach dieses im Rennen halt das Gefühl so zu haben, okay, es kommt jetzt gerade, es läuft einfach richtig gut so, das macht einfach halt dann so Bock. Wenn ich dann noch halt so die Leute vor mir einsammeln konnte, also Micky und dann später halt Fred gesehen, und bei Fred war es halt schon geil, diese Deigel, da kannst du halt eigentlich 2 Kilometer nach geradeaus gucken, und das heißt, ich hatte ihn dann halt so langsam vor mir immer näher kommen sehen, ja, und das macht dann
schön, irgendwie die schönste Situation im Rennen. Ja. Schönste, also für den, der jagt, für den, der geht. Ja,
und dann noch wen, den man kennt.
Ja, das wollte ich auch fragen. Ist es dann schon auch nochmal, jetzt ganz ehrlich, unter uns dreien, hört ja keiner zu, hat das dann auch nochmal so einen extra Push gegeben, dass du weißt, ey, ich kann hier besser Deutscher werden? Oder war dir das in der Situation, weil du eh schon im Bereich der Top 5 warst, egal? Oder war das dann schon so, dass du denkst, naja, komm, so dieses kleine Schmankerl nehme ich dann auch noch mit.
Kurze Werbung.
Und in der zweiten Werbung, Ministry, unser Presenter. Und Nils, Es sind weniger als 2 Monate bis zur Challenge Rot. Es ist nur noch 6,5 Wochen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hier hört. Jetzt ist es auf jeden Fall Zeit, sich auch mal über die Nutrition-Strategie wirkliche Gedanken zu machen. Und dazu passend gibt's für euch von Ministry 20% Rabatt, also für Ministry schon mal sehr viel. Die hauen jetzt mal richtig einen raus aufs Triathlon-Bundle. Mit dem Code PL20ROT gibt es 20% Rabatt eben auf dieses Triathlon-Bundle. Und das enthält alles, was man für Triathlon, der Name sagt es schon, braucht. Und also ihr macht es einfach wie die Sieger des letzten Jahres, Sam Laidlaw, Laura Findip, beide mit Ministry unterwegs, Titel geholt. Wenn ihr es auch macht, wer weiß, ob ihr auch den Titel holt.
Kann kein Zufall sein, würde ich sagen. Und Nicky Boy hat es gesagt, jetzt sind eh die Wochen, wo ihr definitiv die Gramm-Kaloriengrenze herausfinden solltet, wie viel Gramm Kohlenhydrate könnt ihr konsumieren und das auch tatsächlich mit den Produkten, die ihr dann im Rennen benutzt. Und ja, wir haben schon oft gesagt, was die Vorteile von Ministry sind. Vor allem die Zutaten, dass sie keine wirklichen künstlichen Zusatzstoffe drin haben, hilft halt extrem, den Magen-Darm-Trakt zu schonen. Also das ist wirklich so nur natürliche Produkte, nur natürliche Ingredienzien. Und vor allem geschmacklich ist es halt einfach echt ein Niveau, womit viele andere Hersteller nicht mithalten können. Also deswegen nutzt das Angebot, testet die Produkte aus, um dann am Renntag wirklich ganz sicher zu sein, nicht nur was die Grammzahl anbelangt, sondern auch einfach was den Geschmack anbelangt. Jetzt ist die Zeit, das Ganze zu nutzen und ihr werdet euch ärgern, wenn ihr da irgendwie ein paar Euro spart und sagt, nee, ich mache jetzt mal die Einheiten doch irgendwie mit Cola und Maltodextrin aus der Apotheke oder so. Und dann klappt es am Wettkampftag nicht. Nutzt jetzt die letzten 6 Wochen, um dann wirklich top vorbereitet am Start zu stehen.
Ja, und ihr müsst auch wissen, was nehme ich? Mango auf der Laufstrecke oder Cherry? Ich würde Mango nehmen, mein Geheimtipp.
Ich würde Cherry nehmen.
Und dann wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Ist natürlich nicht schlecht, aber also eigentlich, also im Rennen habe ich daran gar nicht groß drüber nachgedacht. Jetzt so im Nachhinein merke ich, dass es schon nochmal auf jeden Fall was bedeutet, so beste Deutsche zu sein. Aber im Rennen hatte ich in der Situation da auch wieder nur gedacht, wie kann ich einfach möglichst schnell halt rennen, um vielleicht sogar noch Magnus zu kriegen. Und es ist jetzt eher so im Nachhinein, dass ich merke, okay, es war doch halt gut, dass ich halt bester Deutscher war. Aber ja, ich meine, letztendlich würde ich auf jeden Fall lieber eine Position weiter vorne sein, insgesamt. Und dann ist halt Fred noch vor mir so.
Na klar, ja, logisch.
Das ist klar. Also ja, im Nachhinein ja, in der Situation selber nicht.
Aber es zeigt schon, dass du dich in der Situation schon darauf fokussiert hast, aufs Treppchen zu laufen. Also Platz 3 hast du schon als reell betrachtet in der Situation.
Ja, ja. Am meisten so während oder am Anfang der zweiten Runde, als ich halt der Magnus, er kam jetzt erst mal entgegen, da hatte ich noch über 2 Minuten Rückstand. Und dann halt, als die Diagonal Street wieder hochging, wurde mir dann zugerufen, okay, es wird halt jetzt weniger, irgendwie nur noch 1,30. Und da hatte ich halt auch noch so einfach die im Kopf mir halt selber zugeredet. Also ich wusste, wenn ich genauso schnell weiterlaufe und Magnus genauso schnell weiterläuft, dann wird's nichts. Und ich habe schon wirklich so halt so hart gepusht, wie es ging. Aber ich hatte halt irgendwie immer noch so die Hoffnung, dass Magnus halt noch richtig eingeht, wie er es ja vor 2 Jahren noch häufig getan hat, dass er dann übelst Krämpfe bekommen hat oder so. Aber das hatte ich ja auch schon gesagt, so es geht einfach kaum jemand mehr hoch. Also das ist so heftig.
Ja,
selbst ein Magnus, der halt dann echt nicht mehr äußerlich zumindest, gerade im Oberkörper ja nicht mehr so gut aussieht, dann irgendwie so schräg mit dem Kopf läuft und sowas, aber hochgehen tut er halt irgendwie trotzdem nicht und ist halt immer noch verdammt schnell.
Ja, das ist ja eh das Faszinierende, der macht ja auch noch so eine niedrige Schrittfrequenz, ewig lange Schritte und das sieht ja eigentlich nie schnell aus, also das ist, du denkst jedes Mal irgendwie, der läuft 5er Schnitt, wenn du es vorm Screen siehst und dann guckst du dir aber die Splits an und siehst halt, dass der Kerl da gerade zwischen 3,20 und 3,30 pro Kilometer läuft. Also ja, von außen betrachtet ist das wirklich überhaupt nicht zu erkennen, dass er schnell rennt, aber er rennt halt schnell, also das ist schon krass und das sieht bei dir ja schon ein bisschen anders aus und das würde ich auch ganz gerne mal nochmal kurz nachhaken, also einmal für alle, die jetzt zuhören, könnt ihr nochmal zurückgehen auf Minute 27, da hat Mika gesagt, ich laufe natürlich ohne Uhr, also das könnt ihr euch mal mit 3 Ausrufezeichen, 70-3 Distanz, zumindest diejenigen von euch, die eine 70-3-Distanz wirklich racen, also wo es jetzt nicht aufs Finishen drauf ankommt. Bei einer 70-3-Distanz kann man wirklich den Mut haben, aufs Gefühl zu achten und die Uhr wegzulassen, weil man sonst oft wirklich einfach gebremst wird durch dieses Gefühl. Und das finde ich ganz krass, wie du das auch abgleichst, also dieses Gefühl und zu wissen, ich kann noch so ein klein bisschen drücken. Und dann hast du zwei Sachen gesagt, auf die ich ganz gerne nochmal zurückkommen möchte. Einmal, dass du dann so eine bewusste Vorlage beim Bergablaufen gemacht hast. Du läufst ja stilistisch und wirklich sehr ökonomisch und optisch, also ich finde wirklich super. Da legt ihr aber im Training vermutlich auch schon einen Schwerpunkt drauf, oder? Oder fokussiert euch zumindest, dass du technisch einfach sehr sauber auch beim Laufen arbeitest?
Ja. Also was, aber auch da jetzt kommt es, glaube ich, eher ein bisschen, ja, sage ich mal, natürlich, also im Sinne von, dass wir, also ich mache jetzt sehr, sehr selten irgendwie Intervalle auf der Bahn zum Beispiel, sondern was wir halt häufig machen, sind so hügelige Intervalle, eher so Richtung Fahrtspiel. Und da ist halt bei mir so, dass ich dann automatisch halt die Technik ein bisschen verändere und dann halt auch selber gucke, okay, wie kann ich halt natürlich halt die Zeit halten, aber halt mit möglichst wenig Effort halt laufen. Ich meine, das macht man auf der Bahn ja auch, aber da ist halt der doch dann deutlich stupider. Und ich merke einfach, dass mir das halt A, mehr Spaß macht, halt so hügelige Intervalle als auf der Bahn. Und ich aber B, halt auch echt nicht viel langsamer bin. Also dadurch, dass wir es halt so häufig machen, ich da jetzt irgendwie mittlerweile echt halt ziemlich ökonomisch Schrittwechsel und sowas machen kann. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie groß Technikübungen oder sowas machen oder Lauf-ABC. Das nicht, sondern halt eher, glaube ich, kommt es halt so ein bisschen natürlich durch die Art des Trainings, sage ich mal, im Allgemeinen.
Ja, aber du bist ja dessen schon bewusst, weil wenn du jetzt halt einfach sagst, du gehst dann bergab in eine Vorlage, das ist ja das, was 90% der Läufer eher nicht machen. Die lehnen sich zurück, weil sie halt Angst haben vor der Geschwindigkeit und bremsen. Und bei dir ist es halt eine Natürlichkeit. Also ich glaube, alle die auf der Langdistanz unterwegs sind, hören jetzt nicht so gerne zu, weil das halt die Sachen sind, die auf der längeren Strecke halt von unfassbarer Bedeutung sind. Ja. Aber da kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen später zu, wenn es um die Zukunft geht bei dir.
Ich will nur, bevor du das nächste dachten jetzt, also machst du es beim Laufen eigentlich im Training ja genauso, wie du jetzt auch den Radkurs, den Check vorher beschrieben hast. Also, dass du schaust, auch wenn es mal hoch und runter geht, wie kann ich trotzdem irgendwie dann im Schnitt oder in diesen Abschnitten die schnellste Geschwindigkeit laufen. Also nicht nur rein, ich muss jetzt Vierer Pace laufen, dass du, egal ob hoch, runter, gerade sonst was Vierer Pace läufst, sondern schon auch mit dem Gelände spielst, Schritt veränderst, schaust, dass du möglichst wenig Kraft natürlich dann trotzdem aber auch die Pace hältst oder auf dem Kurs mit Hügeln, ohne Hügel dann die schnellste Pace oder Durchschnittspace einfach hältst. Also finde ich auch super spannend.
Nick, sorry, ganz kurz. Beim Viererschnitt macht Mika sich mit Sicherheit keine Gedanken. Also ja, da kommt jetzt leider deine Vergangenheit durch. Also ich glaube, so ab 3,15 fängst du dann wahrscheinlich an, dass Mika ein bisschen guckt, wie komme ich schneller durch den Wald als im Viererschnitt. Aber ja. Sorry, da wollte ich mal einhaken. Also.
Ja, ist ja zu Recht. Ist ja zu Recht. Ist ja zu Recht. Nee, das fand ich spannend. Das ist da bei dir eigentlich genauso ist wie der Streckencheck und dann revidiere ich auf 3,30.
Ja, passt. Ja, also auch da, natürlich auch da nicht immer. Also auch da habe ich einfach mal Einheiten, wo ich halt wirklich so konstant wie möglich halt einfach um die Schwelle halt laufen soll oder halt irgendeinen anderen Geschwindigkeitsbereich. Also variiert es da halt natürlich auch, aber also diese Einheiten, dieses Ride oder Run for Speed ist auf jeden Fall das, was mir am meisten Bock macht.
Ja, mega spannend. Ja, und dann bist du an Fred vorbei, um nochmal einen harten Cut zum St. George-Rennen zu machen und da zurückzukommen. Und warst an Position 4. Wann hast du realisiert, dass du Magnus vermutlich nicht mehr einholen wirst?
Ich würde sagen, es war anderthalb Kilometer vom Ziel so. Also als man quasi am Ziel vorbeigelaufen ist, nochmal in diesen Park, da war dann so eine Gerade, wo ich ihn dann nicht halt sehen konnte. Und die Gerade waren schon noch so 40, 45 Sekunden. Und da wusste ich schon, okay, jetzt wird es wirklich eng. Und der Park war jetzt auch leider nicht so wie der Golfplatz, also jetzt nicht so kurvig oder hoch, also so kurze Hügel, wo er vielleicht nochmal Krampf kriegen könnte. sondern da wusste ich dann, okay, das ist jetzt für ihn wahrscheinlich auch ziemlich sicher halt durch. So ein Kilometer vom Ziel habe ich dann auch, dann war es halt immer noch nicht näher bin ich dann gekommen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt probierst du es wenigstens halt zu genießen, so vierter Platz. Genau.
Ja, also ich glaube, das hat man auch gesehen, der Zieleinlauf, das war schon cool, wie du dich gefreut hast und wo du sicherlich auch einen Riesenhaken hinter die ja doch ganz schwierige Saison gemacht hast, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Was ich ganz cool fand, gerade so, weil du erzählt hast, Fanboy von Gustav Iden, da kommt mir ein Bild in den Kopf, wie er da zu fünft in der Post-Race-Press-Conference sitzt. Ich meine, Ironman-Press-Konferenz, Top 5 werden eingeladen und du sitzt da neben Bernd Knuth, Magnus Ditlev, Christian Blumenfeld und Fred Funk. Musstest du dich da so ein bisschen zwicken und sagen, Junge, wo sitze ich jetzt hier eigentlich gerade? Oder hast du gedacht, ja, hier fühle ich mich eigentlich ganz wohl, hier könnte ich mich breit machen in den nächsten Jahren?
Ja, durchaus, also hat sich schon gut angefühlt. Aber also gerade so, als dann diese Frau von Ironman halt auf mich zukam und so meinte, jetzt Pressekonferenz, war es dann schon halt ein ziemlich cooles Gefühl. Oder erst so, oh ja, stimmt, hatte ich halt jetzt gar nicht so groß dran gedacht. War schon echt eine coole Erfahrung so.
Geil. Ja, mega, mega stark. Echt nochmal riesen Kompliment und Glückwunsch zu dem Rennen.
Definitiv, von mir auch, bevor wir das vergessen. Aber wir müssen noch eine Sache mit St. George beziehungsweise vor St. George abrunden. Das hat Fred uns erzählt, dass du nach der PTO-Tour in Dallas relativ spontan Change of Plans gemacht hast und zum Dog-Sitting nach Boulder gegangen bist. Das musst du uns nochmal kurz erklären, was für eine Chance du da ergriffen hast.
Ja, also das war echt alles sehr, sehr spontan. Also ich bin nach Dallas geflogen und hatte quasi nur den Rückflug nach Deutschland wieder gebucht, aber habe den extra so gebucht, dass ich den noch kostenlos stornieren kann. Und habe mir gedacht, okay, es wäre schon ganz cool, halt noch drüben zu bleiben, jetzt zwischen Dallas und St. George. Aber wusste auch oder habe halt auch vorher entschieden, nicht mit Fred halt in die Höhe zu gehen, weil ich vorher noch nie in der Höhe war und dann das Risiko einfach ziemlich hoch gewesen wäre, halt auf 2000 oder 2100 Meter, wo die waren, in Park City zu gehen, jetzt gerade halt vom wichtigsten Rennen der Saison. Und genau, bin halt hingefahren und dachte, mal gucken halt, ob sich was ergibt, wenn nicht, da halt nicht. Und genau, als ich dann in Dallas war, hat, glaube ich, am Freitag Sam Appleton so eine Instagram-Story gepostet, wo er halt so sagt, jo, wir suchen noch jemanden, der auf unseren Hund aufpasst, während wir auf Hawaii sind. Und dann habe ich ihm halt dann direkt geschrieben.
Und habe ich dann DM oder?
Genau. Ja,
geil.
und habe mich dann am Samstag noch mit ihm halt in der Lobby getroffen, kurz mal durchgesprochen. Dann war halt Sonntag das Rennen und ich habe dann Sonntagabend die Flüge für Montag mittags gebucht, halt dann nach Boulder und nicht mehr zurück nach Deutschland. Also es ging dann schon echt alles sehr, sehr spontan. Dann war ich in Boulder und musste sagen, nachher, das war echt eine richtig coole Zeit. Es waren dann 3 Wochen in Boulder und es hat richtig Bock gemacht da. Also ich konnte halt dann bei ihm wohnen, hatte das die ganze Wohnung, die auch echt groß war so. Für mich allein halt mit dem Hund war schon echt eine coole Zeit, hab da natürlich halt auch dann übelst viel Geld halt gespart, weil Boulder echt sauteuer ist, also was mir halt da auch erst aufgefallen ist.
Aber ist es so schön, wie alle sagen, ist es so Paradise City?
Für US-Verhältnisse auf jeden Fall, für europäische Verhältnisse ist es gut, aber jetzt nicht Paradise. Ist halt immer noch Amerika. Es sind halt immer noch übelst große Straßen wenig Straßen, also gerade halt in die Berge. Also zum Zeitfahren ist es wirklich Paradise, muss ich sagen. Also da kann man so Richtung Norden fahren und man kann endlos quasi fahren, nur im Auflieger, Intervalle ohne Ampeln, ohne Kreuzung oder sowas. Ach, geil. Also das ist da wirklich richtig gut dafür, gerade halt für so konstante Intervalle. Aber was halt in Europa deutlich cooler ist, ist halt für so lockere Fahrten oder Long Rides halt durch so Berge. Das war halt da schon ein bisschen langweilig. Also man hatte eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Und es ging dann halt 2 Stunden berghoch und dann halt muss man auch dann wieder umdrehen, wenn man jetzt nicht 6-7 Stunden fahren will. Also für US-Verhältnisse war es echt cool. Und zum Beispiel beim Laufen gab es auch Schotteruntergrund und nicht nur Trails, die aber eigentlich aus Asphalt sind. Was auch cool war halt das Schwimmen, dass ich da bei dem Ian O'Brien mitschwimmen konnte in der Gruppe. Da ist der Ben Bettin, der stand auch in der Bundesliga. Der hat das quasi für mich organisiert, dass ich da mitschauen konnte bei denen in der Gruppe. Und das, ich habe da zwar nicht jede Einheit mitgemacht, aber zumindest so zwei, drei Mal pro Woche war es echt cool, weil die halt super stark sind. Also Taylor Nipp ist da zum Beispiel halt auch drin. Und genau, einfach halt, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Und ja, so für lockere Radfahrten konnte ich mich halt auch mit ein paar von denen treffen. Also hat schon echt gut gepasst, so alles insgesamt.
Und ja, ist auch irgendwie schon auch nochmal ein anderer Spirit, oder? Also so ging mir das vor langer, langer Zeit so, wenn ich halt in den USA oder in Australien trainiert habe und da in diese Gruppen reingekommen, dass du schon irgendwie das Gefühl hast, das ist irgendwie eine andere Lockerheit kombiniert mit einer unglaublichen Härte im Training dann. Also so habe ich das immer empfunden, dass die Leute vorher und hinterher total entspannt sind und dann aber im Training dermaßen reinhalten und fokussiert arbeiten und wirklich auch Bock darauf haben, wohingegen das bei uns in Deutschland oftmals so, boah, schon wieder so eine harte Serie und ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf und die feiern das total ab, dass sie sich halt wirklich so im Training so schinden können. Hast du das auch so empfunden oder wie sieht das da aus?
Ja, durchaus. Also ich habe es sehr, sehr so empfunden, gerade mit diesem, okay, jetzt so wird sich so richtig in die Fresse gehauen, halt auch so ein bisschen halt Army-mäßig halt, dass das noch so richtig hochgepusht wurde, auch von ihr.
Rocky Balboa Style.
Ja. Also Rocky-Mucke also, angemacht und dann war einschwimmen.
Ja, also nee, das war auf jeden Fall Fall so, dass halt häufig auch dann Serien wirklich komplett all out dann geschwommen wurden. Deswegen bin ich ja auch dann nicht jedes Mal mitgeschwommen. um da halt jetzt gerade mich halt am Anfang dann in der Höhe nicht komplett abzuschießen. Habe dann ja gerade das, also beim Laufen habe ich die, oder Laufen und Radfahren habe ich alle Intervalle halt allein gemacht, weil das ja auch eher Kurzdistanzler sind. Aber es war halt auf jeden Fall super erfrischend halt dann für die Schwimmeinheiten da halt dann mit denen zu schwimmen. Und ja, das halt einmal und was halt auch einfach noch anders ist, wie offen die irgendwie sind. Also jetzt nicht nur innerhalb der Trainingsgruppe, aber auch so andere Leute. Man wird ständig angequatscht halt beim Schwimmen, was man macht oder woher man kommt und sowas. Und dann Hilfe angeboten, dass sie mich dann mitgenommen haben im Auto oder sowas. Also ist schon auf jeden Fall was anderes.
Ja, das finde ich, das hat mich auch immer sehr beeindruckt. Also schon alleine finde ich, wenn du in Deutschland gesagt hast, was du machst und du hast gesagt, du bist Triathlon-Profi, dann musst du dich eigentlich immer rechtfertigen für deinen Job.
Kannst du davon leben?
Dann heißt es eigentlich eher so, wie damit, davon kann man leben und damit kann man sein Geld verdienen. Und in den USA, wenn du halt sagst, I'm a professional athlete, dann ist es halt völlig normal und die zweifeln da überhaupt gar nicht hinter. Also das finde ich immer ganz, ganz, ganz spannend, ja, dass du das dann halt auch so beschreibst. Mega, mega interessant. Einmal möchte ich noch ganz kurz nachhaken und dann können wir zum nächsten Punkt kommen. Du hattest gesagt, als du aus Boulder zurück, also nach St. George gegangen bist, dass du am fünften Tag schon das Gefühl hattest oder so einen Trainingstag hattest, wo du richtig pushen konntest beim Laufen und das beim Race Day auch hattest. Also zwei Fragen, wann bist du vor St. George runtergegangen aus Boulder und glaubst du, dass das im Rennen auch so ein Höheneffekt war? Also dass du schon auch gemerkt hast, du hast jetzt einfach in Boulder trainiert und hast ganz klar am Race Day auch diesen Höheneffekt gespürt.
Ja, also ich bin 20 Tage vorm Rennen runtergekommen, also Sonntag und dann 20 Tage später am Samstag war das Rennen. Und genau, es war halt so, die ersten Tage habe ich dann relativ entspannt trainiert, sage ich mal, halt in St. George, einfach um mich auch ans Klima ein bisschen anzupassen und so. Und in Boulder war schon auch ein ziemlich harter Block. Und dann hatte ich halt nach ein paar Tagen dann wieder angefangen, halt normaler zu trainieren. Und genau, hat dann nach 5 oder 6 Tagen, wie gesagt, das erste Mal so das Gefühl, okay, heute läuft es besser als sonst. Und im Rennen, wie gesagt, auch jetzt im Nachhinein betrachtet, ob es jetzt ein Höheneffekt war, tue ich mich noch schwer zu sagen. Ich habe es auch leider nicht geschafft, dann irgendwie da nochmal eine Blutuntersuchung oder sowas machen zu können nach dem Rennen, um halt vielleicht auch im Blut irgendwelche Höheneffekte nachweisen zu können. Von daher würde ich es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber was ich auf jeden Fall eher sagen kann, ist, dass es jetzt nicht funktioniert hat. Also es ist auf jeden Fall nicht in die Hose gegangen. ja, genau. Und was ich halt auch gemerkt habe, so eben zwischen diesen, zwischen jetzt dieser Einheit am 5., 6. Tag und dann dem Renntag, habe ich mich jetzt okay gefühlt, aber jetzt nicht überragend. Also Gerade in der zweiten Woche hatte ich mal Tage, wo es halt auch wirklich nicht so gut lief. Und das sind ja eigentlich so diese klassischen Höheneffekte, auch wenn es alles relativ mild war. Also es waren jetzt keine kompletten Katastrophen. Aber man muss ja auch sagen, Boulder ist jetzt ja auch nicht Sierra Nevada. Also es liegt
1600
ja
Meter
noch,
ist Boulder hoch,
genau,
ne?
1650.
Ja.
Also war das, deswegen habe ich auch dann Boulder gewählt, dass eben, wenn dann nur halt moderate Auswirkungen hat. Von daher würde ich sagen, ich glaube, es hatte einen Effekt, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber dadurch, dass es keinen negativen Effekt hatte, werde ich es nächstes Jahr auf jeden Fall häufiger ausprobieren und dann auch mal in höhere Höhen nochmal gehen, um dann sicherer zu sagen können, ob es jetzt daran lag oder nicht.
Ich
Absolut,
meine,
ja. Und ich meine, das ist ja auch eine klassische
1600.
Herangehensweise, dass man eigentlich sagt, wenn man aus der Höhe rauskommt, hat man unmittelbar einen Effekt am Zeitpunkt, wenn man runterkommt. Und dann, um auf Nummer sicher zu gehen, ist es so der 14. bis 21. Tag, wo der Höheneffekt da ist. Und in der zweiten Woche, genau wie du es angesprochen hast, da fühlt man sich dann in der Regel eher schlecht oder schlechter. Fred hat es ja auch schon erzählt, dass er halt einfach sehr viel rumexperimentiert hat und jetzt eigentlich, finde ich, relativ unklassisch eine Woche vor dem Rennen zurückkommt, aber halt damit einfach gute Erfahrungen gemacht hat und so dann weitergegangen ist. Also das finde ich ganz spannend und ist mit Sicherheit ja auch nochmal für die Zukunft etwas. Aber was du halt beschrieben hast, deswegen wollte ich auch nochmal nachhaken, war einfach auch für mich dann sehr deckungsgleich mit den Erfahrungen, die ich damals als Athlet gemacht habe und wie ich auch bei den Athleten dann an Höhentrainings rangehen würde. Aber dann können wir eigentlich auch, würde ich sagen, mal einen Haken machen hinter St. George und so ein bisschen hinter die Person blicken. Ich finde es ganz cool. Du hast vor dem St. George-Rennen letztes Jahr, hast du auf deinem Instagram-Feed geschrieben, they say there's a fine line between fit and fucked. Und wenn man jetzt mal so deine Saison betrachtet, ist das ja fast schon so, dass du denkst, scheiße, ich hätte es vielleicht nicht schreiben können oder schreiben sollen, denn du hast ja jetzt wirklich dieses Jahr zur Härte gespürt, wie schmal diese Linie wirklich ist. Ich meine, du hast Gran Canaria, finde ich auch sehr souverän gewonnen. Unfassbar spannender Kampf mit Clément Mignon, wo du auch schon extrem abgebrüht reagiert hast. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich mir dieses Rennen live angeguckt habe, weil von mir war da definitiv kein Athlet am Start. Aber es hat mich halt brutal fasziniert, wie abgebrüht du da wirklich gelaufen bist, weil es war wirklich ein Riesen-Battle. Clément Mignon ist ja dann wirklich, ich glaube, 5 Kilometer vor dem Ziel auf 5 Sekunden an dich rangelaufen. Und dann hast du irgendwie dann auf den letzten Kilometern nochmal so den Hebel umgelegt, hast auch da, das hatte ich vor dem Rennen auch schon gesagt, das Rennen komplett von vorne eigentlich bestritten, weil du auch keinen Bock hattest, irgendwelche Penalties zu riskieren. Johnny Brownlee war am Start, das ist ja auch einer, wo man mit Sicherheit auch nicht unbedingt denkt, ah, den schlage ich jetzt in der Situation, in der du am Start warst. Und danach, als dann eigentlich so die deutsche Saison losgehen sollte, kam bei dir halt ja, große Knackpunkt, dass du war es ein Ermüdungsbruch in der Hüfte, Becken, aber auf jeden Fall da dann halt ganz massive Probleme hattest.
Zum Glück noch kein Bruch, sondern nur, sage ich mal, eine Reaktion, also so ein Knochenmarksödem. Aber ja, auf jeden Fall jetzt schon keine kleinen Verletzungen und was ich auf jeden Fall echt ernst nehmen musste. Genau.
Wie war das Gefühl? Also das ist ja schon so, ich meine, du kommst mit dem 11. Platz von der 73 WM nach Hause, merkst das erste Mal so, Jesus, da steckt richtig was in mir drin. Dann noch der zweite Platz beim 73 Lanzarote hinter Daniel Beckegaard, ja auch ein Rennen, womit du absolut happy warst und happy sein konntest. Da hast du dir dann ja auch die Quali geholt fürs Rennen dieses Jahr, oder?
Ja, genau.
Genau. Ja, und dann, wie gesagt, der Sieg in Gran Canaria und dann halt einfach in Topform die Verletzung.
Ja, es war richtig scheiße. Also es hat sich echt sehr kacke angefühlt und war für mich auch eine neue Situation. Also sowohl nach Gran Canaria halt so halt so ein krasses Rennen abzuliefern. Also das war auf jeden Fall halt bis dahin die beste Leistung. Und dann halt dieser, also von einem extrem Hoch direkt in ein komplettes Tief halt rein, war neu und echt schwer, also gerade am Anfang, muss ich schon sagen. Und ja, dann ging es halt in den ersten, also wie sagst du, die ersten Tage waren halt echt schwer, aber dann habe ich es da halt auch relativ schnell geschafft, dann so da halt dann mit einem kühlen Kopf ranzugehen, sag ich mal, und das halt möglichst für mich halt selber zu schauen, okay, wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Und genau, habe dann, also probiert jetzt erstmal eine richtige Diagnose zu bekommen, weil das Ding war halt auch dadurch, dass ich noch nie eine wirkliche Verletzung davor hatte, bin ich halt erstmal zu einem relativ normalen Orthopäden gegangen. Also das war schon unter Sportmediziner, lief ja schon, aber ja, habe ich dann schnell gemerkt, okay, so richtig Ahnung von Leistungssport hat er halt dann doch nicht. Und dann hat es mir halt auch echt viel Sicherheit erstmal gegeben, dass ich dann nach und nach so mit verschiedenen Experten halt dann gesprochen habe, wo ich auch, muss ich sagen, was echt richtig cool auch zu sehen war, war, also ich hatte dann kurz nach der Diagnose halt so ein Video halt dann auch darüber gemacht, wo ich das halt bei Instagram gepostet habe. Und weil ich das halt selber auch aus der Athletensicht immer cool fand, wenn halt andere Athleten, zu denen ich halt früher aufgeschaut habe, da jetzt nicht so, das halt nicht so unter den Tisch gekehrt haben und dann nichts mehr gepostet haben, nur weil sie verletzt sind, weil es gehört ja halt einfach dazu. Und von
Ja.
daher dachte ich halt, und mir selber hat es halt auch in der Situation geholfen, dann halt mal zu sehen, wie sind andere Leute halt damit umgegangen. Deswegen wollte dann dieses Video mal machen. Und genau, habe dann darauf echt super viel positives Feedback bekommen, halt auch aus der Triathlon-Community, primär, von anderen Profi-Athleten, die mir halt irgendwie ihre Hilfe angeboten haben oder gesagt haben, hier, ich kenne den und den Experten, geh doch mal dahin. Also das hat auf jeden Fall schon echt viel geholfen dann in den ersten Wochen. Und genau, dann hatte ich dann so nach ein, zwei Wochen halt so eine Art Plan, sage ich mal, so einen Plan, wie jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich aussehen werden. Und das hat auf jeden Fall schon geholfen.
Aber es war schon ein harter Aufschlag. Also es war schon so, dass du halt von, ich erobere jetzt quasi die 73 WM in Deutschland oder die 73 Welt in Deutschland zu dem Jesus, jetzt kann ich nicht mehr laufen und jetzt geht es erstmal darum, gesund zu sein.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wir haben den Podcast hier nochmal restartet und jetzt hören und sehen die beiden mich auch wieder. Die haben sich so gut unterhalten und haben gar nicht, ich habe zugehört und habe gar nicht mitbekommen, dass ich irgendwie weg war aus dem Call. Jetzt versuchen wir es nochmal zu dritt weiterzumachen. Ja, wo waren wir stehen geblieben, um hier den Ball wieder aufzunehmen? Es war so
Bei der Verletzung, genau, bei der
Rehab, ne?
Verletzung, Pause. Und du hast dann ja auch tatsächlich auch wirklich lange pausieren müssen, oder? Also die Verletzung ist, glaube ich, aufgetreten dann im Mai. Wann war das? Kurz vor Beschütten, glaube ich, oder?
Nee, kurz nach Beschütten. Ich war erst noch krank, aber hatte vorher halt schon so ein bisschen Schmerzen und dann selbst nach der Krankheit waren die Schmerzen immer noch da. Also obwohl ich da mal ein paar Tage halt nichts gemacht habe und da wusste ich schon, okay, es ist jetzt nicht einfach nur ein kleines Wehwehchen. Genau, also dann war es quasi Mitte Mai. Und ja, mein erstes Rennen war dann halt Dennis wieder. Also schon halt 4 Monate dann ohne Rennen.
Ja,
Obwohl
brutal.
ich wahrscheinlich Mitte, Ende August schon wieder hätte Rennen machen können. Aber auch da halt dann mir gesagt habe, lieber halt die Rennen, die ich mache, halt dann wirklich 100% machen, statt so halb fit an der Startlinie zu stehen. Oder vielleicht noch mit so ein bisschen Zweifel oder sowas. Und genau, ich wusste halt, okay, wenn ich Dallas mache und St. George, da habe ich noch zwei absolute Top-Rennen. Ja, wie gesagt, lieber dann da ein bisschen besser sein, statt jetzt noch irgend so ein anderes Rennen halt zu machen. Ja, und zum Glück ist halt auch genauso aufgegangen, weil ich meine, die Rennen brauche ich jetzt halt auch fürs PTO-Ranking und so. Also es durfte jetzt auch nicht in die Hose gehen, aber
Ja.
hat ja zum Glück halt alles gut geklappt.
Auch da schon ultra smart einfach mit 22 Jahren, wie wir ja schon mehrfach festgestellt haben heute. Du hast ja schon erzählt, jetzt bist du noch in den USA, machst noch Offseason. Hast du denn schon jetzt nach, also ich meine, am Ende Verletzung gehabt, aber trotzdem, wenn man rein die Ergebnisse anguckt, eine mega erfolgreiche Saison gehabt bei den Rennen, wo du gestartet bist. Hast du dir schon irgendwie so einen kleinen Fahrplan gemacht, was 2023 ansteht oder was du machen willst? Ist da Fokus PTO-Tour 73? So, wo soll die Reise hingehen?
Ja, genau. Also am liebsten würde ich einfach alle PTO-Rennen machen, die es gibt. Also am liebsten wirklich alle mit dem Collins Cup. mal schauen.
Ich glaube, dass
Also
Norman Stadler und Natascha Bartmann, die werden schon genau zugeguckt haben.
Ich wollte gerade sagen, Nils, hast du nicht noch einen Kontakt zu Norman? Das ist doch so eher deine Zeit noch.
Ja, wir sind ein Jahrgang, aber nee, also wir kennen uns auch, sagen auch Hallo, aber seine Telefonnummer ist nicht in meinem Handy. Aber zu Natascha. Natascha habe ich ja wirklich auch 3 Jahre lang trainiert bei Toni Hasler, ihrem Mann und Trainer. Also da wäre der Kontakt besser. Mal gucken, aber ich glaube, wir müssen, glaube ich, gar kein gutes Wort für Mika einlegen. Das
ja, ich glaube auch nicht. Das funktioniert alleine, ja.
Ja, ich hoffe, dass ich dann in den ersten Rennen dann auch das nochmal für mich bestätigen kann. Genau, also ja, mal schauen. Dementsprechend 4 bis 5 PTO-Rennen sind es dann ja, von dem, was man jetzt so hört. Also da haben wir Profis auch noch keine näheren Infos. Und genau dann 70.3 WM wieder. Aber um da zu starten zu können, brauche ich dann ja noch einen normalen 70.3, weil nur die ersten 3 haben jetzt Slots bekommen bei der WM. Das heißt, ich muss dann noch irgendeinen anderen 70.3 machen. Hoffentlich reicht dann einer, um mich dann zu qualifizieren. Aber bin ne?
Also das finde ich, ja, das finde ich auch wieder so. Also dass jetzt wirklich nur noch die Top 3 qualifiziert sind, das finde ich, also ich finde Top 10 müsste doch mindestens sein, dass die dann halt einfach nicht validieren müssen oder dann lass sie zumindest noch validieren. Aber ich finde Top 10 in der Welt hätten es schon verdient, dass sie, doch, finde ich schon, findest du
nicht? Ja, verdient, ja, aber das Ding ist ja, ich meine, guck doch mal aus Sicht von Ironman, jetzt mit der PTO-Tour müssen die schon Angst haben, dass nachher die Profis nur noch da starten. Also
ja, aber deswegen sage ich ja, dass sie dann halt
andere Rennen vollbekommen wollen mit guten Startfeldern, müssen die diesen Weg gehen.
Ja klar, aber sollen sie validieren, dann sind sie auch müssen sie auch in 70.3
rennen. Ja, aber validieren ist ja so, dann bist du nicht fit an der Startlinie, das weiß auch jeder. Wenn du einfach nur irgendwie ins Ziel kommen musst, dann nimmst du das als Vorbereitungsrennen mit und race die Woche später oder 2 Wochen drauf, dann irgendwie PTO und Hauptrennen und Hauptsache du joggst ans Ziel. Ich glaube, damit es weiter spannende 70.3-Rennen auch gibt, ist es wahrscheinlich unerlässlich, das so zu machen.
Du glaubst
aus Ironman-Sicht. Also ich glaube,
du würdest also nach der letzten Stunde sagen, dass Mika sich an irgendeinen Startlinie stellt und sagt, ich jogge da ein Ziel, um einfach nur zu qualifizieren.
Aber ich glaube, andere Profis. Mika,
die sind dann aber nicht in den Top 10 der Welt, glaube ich. Aber,
nein, aber, nee, aber ist, wie ich, du musst wie ich noch Mika jetzt. Ja, wie ich jetzt Mika in der letzten Stunde hier kennengelernt habe, ist das, der sucht sich ein ganz frühes Rennen aus, wo noch keiner in Form ist, bringt es kurz unter Dach und Fach und dann ist das Ding erledigt.
Ja, hat der Bock, die schnellen Jungs zu racen.
Auf jeden Fall, ja, schauen wir mal. Zumal, ich muss auch sagen, dass auch, ich weiß jetzt schon genau, so im Februar, März ist eigentlich noch zu früh für mich. Also ich brauche immer ziemlich lang, um halt wieder in Form zu kommen, weil nach der Offseason werde ich komplett unfit sein. So Januar, Februar, März ist bei mir immer ziemlich zäh. Aber auch da mittlerweile bin ich da jetzt nicht mehr nervös. Also gerade früher war das ziemlich ätzend, zum komischen DTU-Test immer Mitte März. Da halt so unterwegs war, also auch hier in der Jugend. War halt immer dieser Test mit dem 800 Meter Schwimmen, 5 Kilometer Laufen, was mir doch überhaupt nicht liegt, so das rein isoliert zu machen, dann Schwimmen im Becken und sowas, das hat mich so genervt und auch halt echt gestresst, so früher dann im Januar, Februar dann schon irgendwie so richtig halt Wettkampf-fit werden zu müssen. Und da bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss.
Ist ja auch ein super interessanter Punkt, den wir mit Sicherheit in den nächsten Ausgaben mal thematisieren werden, Nick, weil das ja auch für den Trainingsaufbau, gerade was so die Nachwuchsarbeit anbelangt, also für extrem viele Stützpunkte ist dieser März-Test eine Legitimierung, weiter Stützpunkt-Trainer zu sein, und das ist einfach das Wichtigste, dass du viele Athleten im Bundeskader hast. Also ganz kurz für die Zuhörer vielleicht mal, kannst du mal ganz kurz erklären, Mika, wie dieses Prozedere ist, weil das ja wirklich so etwas ist aus Trainersicht, wo du denkst, boah, eigentlich macht das für einen Aufbau von einem Nachwuchsathleten relativ wenig Sinn, dass er halt im März in absoluter Topform sein muss, um in den Kader zu kommen. Und dann, wenn es zählt, Mai, Juni, Juli, ist oftmals dieser Peak einfach schon erreicht. Also vielleicht erzählst du da mal den Zuhörern, die sich mit dem Prozedere nicht ganz genau auskennen, wie ihr es schafft, dann als junger Athleten im Nationalkader dabei zu sein, um dann halt die interessanten Rennen machen zu können.
Also erstmal muss ich sagen, wie es jetzt genau ist, weiß ich auch nicht mehr 100%. Es gibt jedes Jahr immer so leichte Änderungen, was jetzt der Test wirklich für Aussagen hat. Aber ich, so zu meiner Zeit, sage ich mal, als Nachwuchsathlet, ich glaube so zwischen 16 und 18 oder 19 Jahre, als ich so halt alt war, war das eigentlich für die jüngeren Athleten meistens eine Quali, entweder direkt für die EM. Und so die EM ist eigentlich für die Juniorenathleten immer so das Hauptziel, da halt hinzukommen. Und um mal zur EM zu kommen, musste man dann den Test gewinnen oder Zweiter werden. Dann gab es halt einmal da schon 1-2 Tickets und dann noch beim ersten Deutschlandcup, der dann aber halt auch schon immer Mitte Mai war, in Forst meistens, gab es eben Tickets für die EM. Und bei der Elite gab es auch mal ein Jahr, wo der Test halt mehrere Jahre, glaube ich sogar, auch direkt über Kaderzugehörigkeiten die halt ausgesprochen hat, und halt auch Weltcup-Quali, Europacup-Quali, dass man da halt bestimmte Zeiten und oder Platzierungen erreichen musste. Also durchaus echt, echt viele, oder super wichtig halt für die Athleten.
Ja, Karriere entscheiden, kann man sagen.
Ja, gerade halt, wo es an die Bundeswehr gekoppelt ist, auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Und heutzutage hat es schon auf jeden Fall gebessert. Also ich glaube, jetzt gerade, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr so drin. Ich glaube, durch Corona ist jetzt halt auch mal ausgefallen. Aber was mich jetzt wieder negativ überrascht hat, ich kriege noch so ein paar Mails halt vom Kader aus Niedersachsen. Und jetzt ist es zum Beispiel wieder so, das glaube ich für die, bei der Elite kann ich nicht sagen, da bin ich nicht informiert, aber für die Nachwuchs ist es so, dass das jetzt auch schon mit der erste Deutschlandcup ist, also dass dieser Leistungstest als erster Triathlon-Deutschlandcup zählt, und es gibt halt von denen 4 Stück im Jahr, und dieses Jahr gibt es ein Streichresultat, darf man haben, aber trotzdem ist natürlich da trotzdem schon der Druck dann direkt da, halt da dann zu performen.
Und der ist im März immer noch.
Genau, ja, eigentlich immer so 14., 15. März, 800 Meter Schwimmen im Becken und dann 3 Stunden Pause und dann 5 Kilometer Jagdstart auf der Bahn. Ja, also ich sag mal so, das habe ich jetzt, meine ich auch schon so, dass ich halt so froh bin, darüber das nicht mehr zu machen. Ich glaube, hätte ich das jetzt eine Woche nach St. George immer noch in Topform gemacht, wäre ich da, glaube ich, nicht Erster bei den Junioren geworden, weil es einfach so fern vom eigentlichen Triathlon ist. Ja. Aus meiner Sicht. Und ja, also wie gesagt, da bin ich einfach froh, das nicht mehr machen zu müssen und dementsprechend im Winter wirklich entspannt aufbauen zu können. Ein bisschen andere Schwerpunkte zu setzen, um jetzt halt nicht wettkampffit zu sein, sondern halt eine gute Basis zu legen. Genau, wie es da halt genau aussieht mit Trainingslagern, habe ich noch nicht geplant. Hängt da halt vor allem von Wettkämpfen ab, gerade mit der Höhe. Ja, von daher hoffe ich da, dass er bald mal dann der Kalender von der PTO raus ist. Aber nochmal, um auch auf die Rennen zurückzukommen, mit diesen 4 PTO-Rennen plus 270.3 habe ich dann ja schon 6 Mitteldistanzen. Und das reicht mir eigentlich noch nächstes Jahr. Also da muss ich sagen, 6 Stück reicht auf jeden Fall. Wenn ich halt wirklich bei jedem, will ich ja auch dann wirklich halt richtig fit sein. Und dann hoffe ich, dass noch vielleicht 1-2 Bundesliga-Rennen reinpassen, einfach weil die halt richtig Bock machen so.
Darmstadt ist von DSW, ne? DSW
Darmstadt. Genau, ja. Genau. Da wohne ich jetzt auch seit 2019. Und das sind einfach immer Wochenende, die ja einfach richtig Bock machen so. Und trotzdem, glaube ich, hilft es halt so ein bisschen dieses Kurzdistanz-Mindset halt, wenn man das sich so ein bisschen auf die längeren Strecken mitnimmt, glaube ich, ist das gut. Da halt ja, jetzt zum Beispiel halt, was so Wechsel angeht, da halt wirklich immer alles halt richtig machen zu wollen und nicht wie lange Distanz zu denken, ja, chill ich mal ein bisschen, sondern halt auch da probieren, halt nochmal ein paar Sekunden rauszuholen.
Das hat man gesehen in St. George, wie Blumenfeld da in der Wechselzone richtig was gut gemacht hat. Das war wirklich Wahnsinn. Ja, aber mega spannend. Also kann man eigentlich festhalten, du bist froh, auf der 70-3-Distanz jetzt so ein bisschen angekommen zu sein und immer mal Ausflüge in die Bundesliga wieder machen zu können und nicht mehr abhängig zu sein von Kader, Leistungstests und keine Ahnung, sondern so ein bisschen irgendwie dein eigenes Ding zu machen. Was aber, glaube ich, ja, wenn man mal zurückspult zum Anfang, auch dir wahrscheinlich eher liegt, also dass du nicht was vorgeschrieben kriegst, sondern wie du schon gesagt hast, dein Trainer lässt dich einfach machen und vertraut darauf, dass du dir die Sachen, die Strecken, alles gut anguckst und da auch so Bock drauf hast. Also ich glaube, vom Athletentyp ist das ja dann wahrscheinlich so die nächsten Jahre jetzt mal das 70-3-Ding, vor allen Dingen im Hinblick mit PTO, Stellenwert, Preisgeldern und so, dein Ding.
Ja, voll. Genau, was du auch sagst, sehe ich auch genauso, dass halt bei mir für mich auf jeden Fall besser ist, so mit Freiheiten und eben nicht in diesem Kader-Ding drin zu sein. Aber trotzdem ist es halt auch durchaus so, glaube ich, dass es jetzt nicht nur schlecht ist. Also ich glaube, es gibt halt einfach Athleten, wo das richtig gut ist, dass sie halt da die Struktur kriegen und halt viel auch abgenommen kriegen. Genau, von daher würde ich das halt auch einfach so sehen, wie du schon meinst, halt, ist für manche Athleten, die brauchen halt mehr Freiheiten, manche Athleten brauchen eher eine Struktur und wollen halt nicht so viel selber organisieren. genau, und ich bin da froh, dass es einfach beide Wege halt gibt. Ja, genau, so kann es jetzt erstmal dann die nächsten Jahre weitergehen. Aber irgendwann auf jeden Fall auf die Langdistanz. Da kann ich auch jetzt schon sagen, dass ich da jetzt nicht mehr ewig mit warten werde. Also jetzt ich denke, das hat jetzt gerade die Sicherheit gezeigt, dass man jetzt nicht mehr bis Ende 20 warten muss, um da zu performen zu können.
Ja, ich meine. Ja, mega, mega spannend, weil das war eigentlich so die Frage, die ich jetzt als nächstes nachgeschoben hätte, wenn man sich Sam Laidlaw anguckt, der 23 ist, wenn man sich Magnus Ditlev anguckt, Beggegaard, die sind ja alle noch nicht wirklich alt. Wie ja generell finde ich das wirklich sehr auffällig, auch wenn man sich jetzt die 73 WM anschaut. Da bist du, da ist ein Fred, da ist Strati, also das ist ja wirklich einfach eine neue Generation, das kann man wirklich so sagen. Und auf der Langdistanz sieht das ja ähnlich aus. Und gerade auch, wenn man halt einfach schaut, wie du die Rennen bestreitest, also all das, was du jetzt beschrieben hast und dann auch einfach von außen betrachtet, mit welcher Ökonomie du dich bewegst. Das ist ja jetzt nicht nur beim Laufen, wo du unglaublich ökonomisch bist, sondern auch beim Radfahren, wo du halt einfach wirklich sehr, sehr gut auf dem Rad drauf sitzt. Und wenn du dann noch erzählst, wie du dich mit den Rennstrecken auseinandersetzt, ich weiß nicht, wann fährst du das erste Mal nach Finnland, um dir die 73 WM-Strecke anzugucken? Vermutlich irgendwie
direkt Skilanglauf-Trainingslager.
Genau, Skilanglauf-Trainingslager im Januar. Gleich mit der Höhe verbinden. Nee, also ich glaube ganz ehrlich, also vom Athletenprofil her bist du ja auch für die Langdistanz gemacht. Also das ist ja, das scheint ja schon noch etwas zu sein, was dir liegt. Und wenn man mal schaut, also irgendwann habe ich auch mal gehört, da ist der Verrückte, der von Darmstadt nach Wolfenbüttel gefahren ist, an Corona 400 Kilometer. Das spricht ja auch dafür, dass du da ein gutes Mindset hast und das auch alleine wohlgemerkt, dass dir das offensichtlich auch Spaß macht. Du hast es schon im Hinterkopf. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagst, nee, ich mache jetzt mal 3 Jahre noch meinen Scheck füllen bei den PTO-Rennen, sondern du hast da schon auch Lust, früher vielleicht dann schon mal eine Erfahrung zu machen.
Ja, definitiv. Und auch da
gibst dann, du ein Rennen?
Würde ich jetzt, nee.
Ich wollte das sagen, der kennst du. Ist Jan noch dein Manager? Jan Simmersen, Gruß an dieser Stelle. Vermutlich sitzt er schon in irgendwer so, ja, pass auf, in Rot. Mika Not startet in Rot, dann knallt die Bombe. Ja. Nee, und ihr grinst.
Bestimmt, was soll ich sagen?
Er wird doch gerade ein bisschen rot, würde ich sagen.
Ja, nee. Das,
nee, du musst nicht antworten.
Das ist noch nicht, ordentlich. Aber... Nee, aber was ich noch auf jeden Fall sagen will dazu, so Erfahrungen und so, also wenn ich das halt auch machen würde, dann würde ich das auch da halt 100% dann machen und dann halt nicht hinfahren, um es mal gemacht zu haben, sondern halt dann direkt halt das möglichst beste Ergebnis zu holen. Vielleicht ist es noch nicht 100%, einfach weil mir noch Erfahrung fehlt oder sehr, sehr sicher wird zu sein, dass ich auch da dann erstmal was lernen werde. Aber ja, ich glaube, das ist halt eher so ein Ding, dass eben heutzutage so viel Wissen halt schon da ist. Und wenn man dann halt noch als Athlet halt dann einigermaßen smart halt dann da halt rangeht, dass man dann halt echt gut halt performen kann. Und ja, ich habe da halt auch einfach schon richtig Bock dann drauf, da halt nochmal neue Sachen so zu lernen, mich mit ein bisschen anderen Dingen nochmal zu beschäftigen oder halt die Dinge einfach nochmal ein bisschen anders halt herangehen, so gerade so Ernährung und sowas. Im Rennen dann, also ja, habe ich auf jeden Fall jetzt schon Bock drauf.
Alter Nick, bestes Schlusswort, oder?
Bestes Schlusswort.
Wirklich, und, besser kann man aus dem Podcast richtig, nicht rausgehen.
Ja, ich bin beseelt, also richtig geiler Podcast und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben im Podcast und vielleicht werden wir auch nochmal auf dich zukommen, um videomäßig vorbeizukommen, weil ich glaube, da schlummert noch viel und sind einfach also mega, mega, mega coole Insights. Vielen, vielen Dank und auch was man so zwischen den Zeilen noch hören konnte oder was du auch erzählt hast, so wie du Dinge angehst und das ist auch, glaube ich, für jeden Age-Grouper war das hier vom 22-Jährigen eine Lehrstunde vom Feinsten.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also echt Riesenkompliment und ich freue mich schon brutal, dich in den nächsten Jahren zu beobachten. Also wirklich, hat mega Spaß gemacht. Dank dir für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ganz wichtig, bleib vor allem gesund. Dann mit dem Brain kommt der Rest dann von ganz alleine, würde ich sagen.
Ja, genieß die letzten Tage Offseason in den USA und komm heile wieder zurück.
Ja, vielen Dank, mache ich. Ich werde nochmal ein paar Fastfood-Restaurants mitnehmen, die mir noch fehlen. ich habe schon hier was probiert. Also jetzt nochmal die letzten Tage da nochmal Gas geben. Aber ja, freue mich auch schon wieder auf Deutschland und vor allem freue ich mich, wenn es dann Ende November auch wieder losgeht. Genau, ja, danke auch an euch, hat echt Bock gemacht. Für mich auch hier cool, jetzt auch mal hier teilnehmen zu dürfen, auch sonst nur Fanboy. Von daher, ja, vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören. Und ja, wie gesagt, gerne wieder.
Absolut. Sehr cool. Dank dir.
Yeah. Danke und ciao, ciao.
Safe travels.